Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung, heute mit meinem Gast Franz Kerschbaum. Franz, stell dich mal kurz vor und sag uns, wie du zur Fotografie gekommen bist und wie sich das Ganze dann weiterentwickelt hat.
Also beruflich bin ich Astrophysiker, ich bin Professor an der Uni Wien und bin habilitiert für beobachtende Astronomie. Da kann man sich schon mal vorstellen, beobachtet wird in der Astronomie natürlich sehr oft mit Kameras, mit Teleskopen. Mhm. Bei mir mehr mit Radioteleskopen, fast als normalen Kameras. Aber ich habe sehr viel mit Beobachtung zu tun. Mhm. Und vielleicht habe ich zu diesem Beruf auch irgendwie gefunden, weil ich von Anfang an eigentlich meines Lebens, solange ich zurückdenke, beobachtet habe. In dem Sinn, dass ich eine meiner ältesten Erinnerungen an Geschenken von meinem Vater ist eine kleine Agfa-Kamera gewesen. Mhm. Das war damals natürlich, wie ich, ja, 7 Jahre circa, glaube ich, war ich, natürlich eine Filmkamera damals noch, mit einer fixen Optik, mit einem roten Auslöser, den kann man erinnern, es war ein roter Auslöser, und hat eigentlich recht schöne Fotos gemacht. Mhm. Und ich bin eigentlich seit damals habe ich fast alles immer dokumentiert. Ich war in meiner Schulklasse schon immer der, der am Ausflug auch ein bisschen fotografiert hat. Mhm. Und das ist dann so weitergegangen. Schwerpunkt hat sich dann sicher herauskristallisiert die Naturfotografie. Also Landschaften natürlich, aber auch Tiere. Irgendwann auch die Sterne sind dazugekommen. Und damit hat natürlich auch Schritt für Schritt die Ausrüstung ein bisschen wachsen müssen.
Ja, da kommen wir wahrscheinlich drauf, dass man mit einer normalen Kamera mit Sternen relativ schnell am Limit ist, oder?
Und na, ich bin beeindruckt, was mein Sohn manchmal mit dem Handy schon zaubern kann. Also da hat sich viel geändert. Früher musste man wirklich ganz spezialisiert ausgerüstet sein. Ich bin begeistert, was gerade heutige kleine Digitalkameras bei Sternen und am Nachthimmel schon zusammenbringen. Das, von dem konnte man früher mit höchst empfindlichen Filmen so um 400
ja, also träumen. Höchst empfindliche Filme.
Genau, ja. Und da haben wir dann noch entwickelt. Ich habe dann auch nicht dann mit chemischer Entwicklung gearbeitet und Filme hypersensibilisiert, um den Schwarzschild-Effekt zu reduzieren. Also habe mich da sehr bemüht, aber wenn ich denke, wie anstrengend das damals war und wie einfach man es heute hat.
Mhm, das fangen wir vielleicht einmal so an, wenn man jetzt, weil es gerade gesagt hat, wie einfach man es heute hat. Was braucht man, wenn man mit Sterne fotografiert, wenn man anfangen will, neben dem Handy, wenn man jetzt ein bisschen mehr machen will, sagen wir
mal. Ja, na, es ist sicher ganz gut, eine Kamera mit einer Wechseloptik zu haben, weil man sich dann mit einer Festbrennweite oft erstens einmal den Bildausschnitt besser suchen kann, durchschnittlich Festbrennoptiken oft auch lichtstärker sind. Mhm. Das heißt, ein mittleres Weitwinkel, ich würde sagen ein 28er, wenn ich rede so vollen Format, ja, ja. Bezogen, 28er, 24er ist ein ganz ein toller Start. Warum eher weitwinkelig? Naja, weil sich da der Himmel nicht so schnell bewegt. Jeder hat bemerkt, die Sterne gehen auf und unter, Sonne, Mond gehen auf und unter, und wenn man da länger als ein paar Sekunden belichtet, hat man Strichspuren. Manchmal will man das auch, mhm, aber wenn man natürlich länger belichten will und keine Strichspuren haben will, dann ist das mit Weitwinkel besser. So die über die Daumenregel ist da im Wesentlichen, dass man sagen kann, die Zahl 600 dividiert durch die Brennweite. Ja? Also wenn man 600 durch 100 dividiert, kann man 6 Sekunden circa belichten, ohne dass man Strich viel merkt. Das ist so eine circa Regel, die natürlich abhängig ist davon, wo man am Himmel raufschaut und wie klein die Pixel der Kamera sind und
ja,
so,
da wird's dann
was
natürlich
man noch toleriert. Aber so über den Daumen mal Pi ist das eine gute Regel. Das heißt, man kann ganz gute Landschaftsaufnahmen, so ein bisschen oft, das ist ja oft attraktiv, mit einem Berg oder Bäumen im Vordergrund und einen schönen Himmel im Hintergrund, durchaus machen mit einem Weitwinkel und dann schon 20 Sekunden oder was belichten. Und
Cool.
mit den heutigen tollen Empfindlichkeiten, die da möglich sind, sieht man da schon einiges. Ja?
Das heißt natürlich zwangsläufig braucht man Stativ, Freihand wird wahrscheinlich.
Ja, ich muss sagen, natürlich wird es Freihand nicht gehen, aber ich bin unterwegs oft ohne Stativ und auch in der Stadtfotografie. Ich wundere mich auch oft, was die Leute alles mitschleppen. Also ich habe noch immer irgendeinen Stein, einen
Ja.
Ast oder irgendwas gefunden oder einen Zaun, wo man was anlehnen kann. Das ist so rein in der Kirche, ich kann problemlos auf einen Betstuhl eine Kamera hinlegen oder das geht sehr oft, wenn es nicht verboten ist. Und gerade im
Ja.
Freien kann man sich oft helfen. Natürlich ist ein Stativ gescheiter und wenn ich mir es vornehme, nehme ich es mit. Aber es sollte dann nicht daran hindern, einmal Experimente zu machen. Stichwort Experimente. Auch das war früher einfach nicht gut möglich, weil ich denke, mein Film hatte 36 Aufnahmen, das Entwickeln war teuer und das Ergebnis hat man vielleicht nach einer Woche gesehen.
Ja.
Ich weiß nicht, warum die Leute heute nicht mehr einfach ausprobieren. Man hat echt in so Foren oft Fragen, was stelle ich da ein und soll ich die Blende oder die nehmen oder ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer? Die einfache Antwort darauf, mach 5 Bilder und vergleich sie.
Schau's
Das
da
geht
an,
ja
ja.
digital so einfach. Das ist der
Ja.
große Vorteil. Es kostet nichts. Man kann es löschen. Einfach durchprobieren. Dann lernt man am meisten dabei. Besonders wenn man sich vorher die Einstellungen ein bisschen überlegt. Dann kann man ganz gut ausprobieren, was funktioniert. Man muss ja auch darauf Rücksicht nehmen, wo man fotografiert.
Ja.
Als Astronom bin ich natürlich ein großer Feind der Lichtverschmutzung.
Ja.
Ja. Jeder, der durch die Wiener Straßen geht, dem wird bald auffallen, dass hier die Astrofotografie der Milchstraße nicht so wirklich der Bringer sein wird. Das
Bringt,
heißt, da kann man auch nur deutlich kürzer belichten, weil dann der Himmel einfach gleichmäßig hell sein wird. Wenn ich draußen was in dem Waldviertel bin oder irgendwo in den Bergen oder im Urlaub, was weiß ich wo, an einem schönen Strand, da kann ich länger belichten. Das heißt, ich muss mich sowieso an den Gegebenheiten orientieren, die mir dann die Fotos dann eben Fotos ermöglichen, die man halt, sage ich, im urbanen Bereich nicht machen kann.
Voll.
Dort hat
Gibt's
man andere Möglichkeiten. Ich sage mal, man kann ja auch mal was probieren, gemeinsam mit einer kleinen Sehenswürdigkeit im Vordergrund. Es kann auch ja auch eine tolle Stimmung mit dem Mond oder mit der Sonne geben. Also es fällt ja auch unter Astrofotografie. Oder dass der Planet sehr hell ist, ja?
gibt's in Österreich irgendwo so die, was, wie heißt das, so lichtverschmutzungsfreie Zonen? Gibt's sowas in
Naja,
Österreich
es gibt
oder?
natürlich, ich meine, das weiß eh jeder aus dem Urlaub, dass es natürlich in den Bergen im Durchschnitt dunkler ist, ne? Oder im Waldviertel, würde ich sagen, oder im Weinviertel. Da gibt es auch recht gute Karten im Internet, wo man das sieht relativ gut.
Okay.
Also es gibt Lichtverschmutzungskarten, da muss man einfach googeln, ne? Das findet man. Gibt es auch fürs Handy solche Apps. Aber ein Geheimtipp in der Nähe von Wien ist zum Beispiel die Hohe Wand, das ist nicht sehr weit, da kommt man relativ gut hin. Ganz in Wien, die Sophienalpe, ist ein Platz, wo man ein bisschen höher raufkommt und wo man gut beobachten kann. Und das gibt es bei einigen Städten, dass man oft gar nicht so weit fahren muss. Graz, da kann man zum Schöckl raus. Also, wenn man sich ein bisschen kundig macht, wenn man ein bisschen rauskommt, ein bisschen höher rauf, die Licht ein bisschen unter sich lässt, wird schon deutlich besser. Und das Letzte in der Wiener Umgebung, was auch noch ein Geheimtipp ist, ist so die Region in den Nordwesten darauf, gar nicht so weit, 20, 25 Kilometer von Wien, wird es auch deutlich dunkler. Da ist ein bisschen der Biesenberg, macht dann Schatten schon auf das Weinviertel dort. Also es gibt Regionen, und das gilt für jede Großstadt meistens, wo es ein bisschen dunkler wird. Natürlich kann man dem nicht ganz entfliehen. Also ich meine, ich bin ein an sich der Krems, der aus der Wachau kommt auch, und wenn ich in Krems wegfahre, sehe ich in Richtung Wien es schon heller werden. Also man sieht es in einem Umkreis von 100 Kilometer in Horizontnähe. Das heißt, ganz kommt man nicht weg, aber man kann sich schon ein bisschen bessere Plätzchen suchen und im Urlaub hat man wirklich die Chance einmal wohin zu
Genau.
kommen, wo es wirklich dunkel ist. Und da hat man dann ja auch mehr Zeit, weil wenn man am nächsten Tag ab muss, ist eher ein bisschen ein Problem, so die Nächte
Gibt es
durchzumachen.
da irgendwo eine Nachtuhrzeit, wo man sagt, genau um 12 Uhr ist am besten oder ist einfach ab da, wo es dunkel ist am coolsten?
Das hat jetzt nicht damit zu tun, im Wesentlichen, wann es finster ist. Und wir wissen es eh, im Sommer, jetzt mit der Sommerzeit, wird eine Stunde noch später finster. Und jetzt sind wir knapp schon an der Sommersonnenwende. Da hat man überhaupt nur 1,5, 2 Stunden in der Nacht, wo es komplett dunkel dunkel ist. Also man sollte halt, wenn wir es ganz dunkel haben, halt die sogenannte astronomische Dämmerung abwarten. Da ist die Sonne 18 Grad unterm Horizont. Da gibt es wieder Apps, die uns
Ich
sagen,
wollte gerade fragen, du hast sicher Apps, die
genau,
genau.
da gibt es das wieder und natürlich Sternkarten, wo man da nachschauen kann. Da gibt es heutzutage am Handy ganz, ganz viel. Aber man kann sich vorstellen, im Sommer ist es ein sehr kurzes Vergnügen, gerade um die Sommersonnenwende, klarerweise. Da hat die Sonne ja den größten Tagbogen und die ist nur ganz kurz unterm Horizont. Oder so weit unterm Horizont, dass es ganz finster ist. Dagegen im Winter, wenn man sich draußen richtig abfriert, hätte man eigentlich mehr
Ja,
Zeit.
das stimmt. Wenn man jetzt quasi genau den Gegensprung macht, also so ganz nach vorne denkt, was ist jetzt für die Astronomie, also für das Wissenschaftliche, die perfekte Gegend? Weil das ist jetzt dann nicht mehr in
Naja, wir
Österreich.
haben, es gibt im Wesentlichen zwei Sachen, kann man sagen. Die eine perfekte Gegend ist das Weltall. Ne? Also
An das habe ich gar nicht gedacht.
meine Haupttätigkeit als Berufsastronom ist, dass ich eine Gruppe leite in Österreich, die an den meisten aktuellen Weltraumteleskopen bauend beteiligt
Wow.
ist. Also wir liefern für die fast ganz zukünftigen Weltraumteleskope und Einrichtungen, nicht nur der Europäer, sondern zum Beispiel jetzt auch der Chinesen, die Onboard-Intelligenz. Die müssen ja autonom arbeiten, diese Teleskope. Quasi scharf stellen müssen es nicht, das ist immer im Unendlichen. Aber die Belichtung muss eingestellt werden, das Objekt muss gefunden werden, man muss nachführen, wenn sich Dinge bewegen. Genau solche Dinge programmieren wir und entwickeln wir für eine ganze Reihe von Teleskopen. Den nächsten Start haben wir jetzt 2018, den Cheops-Satelliten, das ist eine Kooperation mit der Schweiz, wo wir Exoplaneten, also Planeten, die um andere Sterne kreisen, ganz genau beobachten wollen. Und da darf das Teleskop nicht ein bisschen zittern und muss ganz genau auf dem Stern nachgeführt werden. Und das ist unsere kritische Aufgabe. Aber um zu einer nützlicheren Frage, die Beantwortung der Frage zu kommen, wir sind natürlich auch bei erdgebundenen Teleskopen beteiligt, verwenden sich, ich komme gerade von Chile, ich war vor kurzer Zeit wieder in Chile, da bin ich auch in den technischen Komitees der Europäischen Südsternwarte, die zurzeit das größte Teleskop baut, mit einem Durchmesser von 39 Meter, Spiegel, also für die Fotografen unter uns, und das sind ja alle Hörer, Hörer nehme ich an, der Durchmesser des Objektivs vorne ist 39 Meter. Also mein
Groß.
Teleskop ist das dickste, mein Objektiv ist das dickste, vielleicht muss ich da was kompensieren. Da war ich gerade bei der Baustelle, da war ich gerade bei der Baustelle in Chile, auf dem Berg Cerro Amazonas, auf circa 3000 Meter Höhe. Da ist das gerade planiert worden, damit
Wow.
betoniert werden kann. Da wird eine Kuppel errichtet mit einer Höhe von etwa 90 Meter. Die Kuppel allein ist 90
Bang.
Meter hoch. Also das ist so gegen den Kölner Dom oder den Stephansdom ist das ein großes Ding. Ich stehe kurz auf, das geht so schnell.
Ja.
Bin schon wieder da, ich halte da rein, weil ich sehe gerade den Kalender bei mir hängen, der an der Wand hängt.
Wow.
Das ist das Ding, ja. Das so schaut es mal aus. Unsere Ingenieure zeichnen das jetzt so. Und da sind wir auch beteiligt an einer ganzen Reihe von Messinstrumenten. Also da sind wir auch dran. Und das wird natürlich an Plätzen gebaut, wo die Lichtverschmutzung fast vernachlässigbar ist. Da gibt es eine Handvoll Plätze auf der Welt, meistens natürlich auf hohen Bergen, umgeben am besten von Wüsten oder Wasser. Wasser ist ja auch eine Wüste in dem Sinn. Das heißt, da hat man keine Lichtverschmutzung, ganz eine trockene Luft, das ist auch sehr wichtig, darum geht man auch in die Höhe. Wir sind da in Chile in der Atacama-Wüste, das ist einer der trockensten Wüsten der Welt. Und dort hat man auch noch den Vorteil, dass wir Hochebenen haben. Wir haben auch eine zweite Teleskopeinrichtung auf 5000 Meter, das ist das ALMA Array, das ist ein Interferometer, den ich auch verwende. Dort war ich jetzt auch. Habe vorher zum Glück meinen Blutdruck-Check geschafft auf 3000 Meter.
Ja.
Darf man gar nicht rauf auf 5000 Meter. Und dort arbeiten wir mit Radioteleskopen. Und da braucht man auch einen ganz, ganz transparenten Himmel, eben auch einen ganz, ganz trockenen Himmel, weil der Wasserdampf in der Erdatmosphäre da stört. Das heißt, wir suchen uns für diese Großinstallationen, wo ja viele Länder gemeinsam Dinge entwickeln, die besten Plätze der Welt ist. Um noch weitere Plätze zu nennen, die teilweise erreichbarer sind, die Kanarischen Inseln sind sehr, sehr gut. Also insbesondere die Insel La Palma. Und Teneriffa mit den hohen Vulkanen, in einem Fall der Teide und im anderen Fall die Caldera d'Abrolhente, auch in La Palma und im Anfall auf Teneriffa. Dort sind auch sehr große Teleskope errichtet und dort gibt es viele, sagen wir mal, Amateur-Astronomen, Astrofotografen, die dort einen Urlaub hinmachen. Das kann man wunderbar verbinden. Man schwimmt am Tag am Strand, steht hoffentlich spät auf, sonst wird die Nacht kann lang werden und fährt dann rauf auf 2000, 2500 Meter und stellt sich dort mit den Teleskopen, mit den Fotokameras und so weiter hin und macht ganz tolle Bilder. Und Hawaii ist dann der dritte Platz, der noch vergleichbar ist, die Hauptinsel am Mauna Kea, der geht ja auch über 4000 Meter rauf. Auch dort ist es recht gut. Also wir haben also, diese sind die drei wichtigsten Plätze auf der Welt. Es gibt noch andere, da würden jetzt ein paar schimpfen, dass ich sie ausgelassen habe. Aber das sind die, wo auch die größten Investitionen getätigt werden. Deswegen, weil man natürlich, bevor man so etwas dorthin baut, lange Zeit Sighttesting macht, schaut, flimmert die Luft, wie sind die Wolken natürlich, wie ist die Luftfeuchtigkeit, wie stark ist der Wind. Also da kommt es auf viele Dinge, auch die Staubbelastung ist kann ein Problem sein. Also das schaut man sich ganz genau an, bevor man da sehr große Geldmengen in die Hand
Ja,
nimmt.
und ein sehr großer Spiegel hinbaut. Wie
Ja,
funktioniert jetzt so? Also ich kenne ja, muss ich gestehen, nur die normale Objektivtechnik von Kameras und wie es funktioniert. Wie funktioniert das mit so Spiegelteleskopen oder Spiegelobjektiven unter Anführungszeichen?
ja, nicht so anders. Ich meine, ich muss sagen, man kann sich ja auch für den Fotoapparat eine Spiegeltele kaufen. Das gibt es immer noch, das gibt es in schlechter Qualität. Und das gibt es in recht guter Qualität. Also im Prinzip sind halt die Spiegel durch Linsen ersetzt. Die Spiegel haben den großen Vorteil, dass sie keine chromatischen Fehler haben. Jeder, der fotografiert, kennt das, besonders wenn man die Blende ganz aufmacht, besonders wenn wir Punktquellen anschauen, dann kann so ein einzelner Stern oder eine einzelne Lichtquelle von so einem Farbhof umgeben sein. Das nennt man chromatische Aberration. Und das ist eine Eigenschaft, die Linsen haben. Natürlich sehr gute Linsensysteme, apochromatische, können das gut korrigieren. Aber wir im normalen Fotobereich wissen, die einzige Hilfe, um das zu verhindern, ist ein bisschen abblenden. Man sieht das ja oft auch gerade im Weitwinkelbereich am Bildrand. Kann das nicht auffällig sein, bei lichtstarken Objektiven. Und das vermeiden im Spiegel komplett die reflektieren das Licht ja wellenlängen unabhängig und das ist der große Vorteil. Der zweite, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir Spiegel bauen, ist, dass man Linsen nicht beliebig groß machen kann. Warum? Es ist ein ganz einfacher mechanischer Grund. Eine Linse kann man nur am Rand halten. Eine Linse wird am Rand befestigt, ja? Und eine Linse von einem Meter, die hängt schon wirklich durch. Glas ist ja unterkühlte Flüssigkeit. Und relativ elastisch in so großen Zuschnitten, um es so auszudrücken. Das merkt man auch bei Fenstergläsern, dass die schwingen können. Und die kann man eben nicht unterstützen, eine Linse. Und darum sind eigentlich, seit wir Teleskope haben, die größer als ein Meter im Durchmesser sind, haben wir so gut wie nur mehr Spiegelteleskope. Und weil die kann man hinten beliebig unterstützen und sogar heutzutage verbiegen und regeln. Wir haben ja heute adaptive und aktive Optiken, die jetzt die Spiegel immer in die optimale Form bringen und sie teilweise sogar so verbiegen, dass das Flimmern der Luft korrigiert wird. Das ist ein ähnlicher Effekt, wie alle kennen, das ja vom Fotografieren, diese Image-Stabilizer-Systeme. Die machen das ja nur im Wesentlichen in der Richtung. Also die korrigieren im Wesentlichen die Richtung, in die der Fotoapparat oder das Objektiv schaut. Wir können nicht nur die Richtung ändern, sondern auch die Bildschärfe. Wir können also schauen, da gibt es eine Region im Bild, da wird es unscharf. Dann hat das ja einen Grund, dass da die Erdatmosphäre das Licht, die Lichtwelle ein bisschen verändert hat und die können wir zurechtbiegen heutzutage schon. Und darum können wir mit so ganz großen Teleskopen mittlerweile schon schärfere Bilder machen als vom Weltall aus.
Wow, das ist natürlich wahrscheinlich ein Vorteil.
Ist ein großer Vorteil, ja, und da braucht man nicht viele Hilfsmittel, ist sehr, sehr komplex. Und auch das habe ich mir jetzt gerade in Chile angeschaut. Wir haben gerade First Light, so nennt man das, wenn man etwas das erste Mal benutzt, gehabt jetzt Ende April von einem System auf einem 8-Meter-Teleskop am Cerro Paranal. Ich war in drei Sternwarten, die wir alle betreuen von der ESO. Und da ist First Light gewesen mit einem Lasersystem, wo wir parallel zum Teleskop mit vier Laserstrahlen in die Hochatmosphäre raufleuchten und dort ganz hoch oben in 40, 50 Kilometer Höhe Gase zum Leuchten anregen, einen kleinen Lichtpunkt erzeugen. Und wir schauen uns dann mit Hilfskameras die Verzerrung dieser Lichtpunkte an. Und aus der Verzerrung können wir ausrechnen, das muss aber in Millisekunden funktionieren, wie die Atmosphäre das Licht verändert hat und können damit unsere Bilder live korrigieren. Also das ist ein ganz tolles System, das sehr, sehr leistungsfähige Rechensysteme braucht, Sensoren braucht und natürlich auch sehr leistungsfähige Lasersysteme.
Ja. Wow. Kann man, wenn man jetzt so auf dem einen Spektrum quasi so ganz höchst Industrie sie bewegt, kann man da dann für die normale Fotografie auch was mitnehmen und lernen?
Natürlich, die Physik ist ja immer die gleiche. Ich meine, ich, wenn ich fotografiere, muss ich ja mit Photonen haushalten. Ich muss die Photonen, die Detektion auf meinen Chip erzeugen, bei der normalen Fotografie habe ich genau das gleiche Problem. Also wenn ich zu wenig Licht habe, zu wenig Photonen habe, dann muss ich eben schauen, kann ich länger belichten. Auch die Nachbearbeitungstechniken, die wir wissenschaftlich verwenden, kann man auf den Amateur- oder Hobbysektor natürlich übertragen. Sich ein bisschen mit Optik auszukennen, ist für jede Fotografin, für jeden Fotografen gut. Also ich glaube, da gibt es viele Zusammenhänge. Und ich weiß, dass viele Amateurastronomen, die auch sehr oft gute Fotografen sind, weil sie es technisch einfach auskennen, die Hobbys auch gut kombinieren. Und ich würde sagen, das Interesse für die Natur, und das ist bei mir die Haupttriebfeder, ist das Gleiche. Ich tue genauso gern Vögel fotografieren, ja, oder Insekten fotografieren, wie Sterne, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Freizeit. Ich war vor ein paar Wochen im Seewinkel, da fahre ich immer wieder gern hin. Ich habe ein Gartenbiotop, wo ich jetzt schon wieder auf die Libellen warte. Also für mich sind diese Naturerlebnisse, ob sie jetzt oben am Himmel sind, oder mehr im irdischen Bereich, ganz vergleichbar. Und beide brauchen einerseits eine Liebe dafür, ein bisschen Erkenntnis der Materie und natürlich ein bisschen eine Technik, damit es auch dann gut gelingt.
Cool. Wenn man jetzt im Fotografiebereich quasi mehr als nur das Weitwinkel nehmen will, was braucht man da dann noch? Also es gibt ja, Stativ ist klar, aber es gibt ja einen Roboter, ich habe schon irgendwas von gekühlten Kamerasystemen und ja, was auch immer gehört.
Den Aufwand, den man dabei betreiben kann, ist beliebig, wie jedes Hobby.
Ja.
Die Autoschrauber stecken auch viel Geld rein, viel Wissen, Technik. Jedes Hobby kann man dich beliebig nach oben ausbauen. Immer der erste Schritt, den man, wenn man Astrofotografie ein bisschen machen will, ist ein kleiner Tracking Mount. Da gibt es so kleine Kästchen, das kostet 200-300 Euro, teilweise 400 Euro, die befestigt man am normalen Fotoobjektiv und die machen nichts anderes, als dass sie die Erdrotation kompensieren. Man kann sich vorstellen, man befestigt auf dem Kästchen dann seinen Kugelkopf, den man hat vom Fotografieren, und der Kugelkopf wird in 24 Stunden einmal um seine Achse gedreht. Das muss man nicht leicht ausrichten, parallel zur Erdachse. Und dann ist man plötzlich nicht mehr beschränkt in der Belichtungszeit. Dann kann ich plötzlich eine Minute belichten und habe Affe-Sterne. Da kann man mit normalen Fotoobjektiven ganz, ganz tolle Aufnahmen machen schon. Da kann man die normale Fotoausrüstung verwenden, die man hat. Ja? Das ist eine relativ kleine Investition. Das hat auch Platz in jedem Reisegepäck. Das kann man auf ein Reisestativ montieren und da kann man eine Kamera drauf montieren. Der nächste Schritt ist dann natürlich, dass man sagt, mir reicht die Brennweite meiner normalen Fotooptik nicht mehr. Ja, dann muss ich natürlich irgendwann mal Fernrohr kaufen. So Fernrohr gibt es auch, ob die vernünftig zum Fotografieren noch verwendbar sind, gibt es, würde ich sagen, 500 Euro aufwärts.
Okay.
Also das ist gar nicht so teuer, das hört sich jetzt überheblich an, aber man sollte da nicht glauben, dass es besser ist, man kauft sich das tolle 500er Canon oder Nikon Tele, also irgendwas der Profiklasse, wo man
10.000 Euro kriegt. Ja.
Und das kriegt man ein unglaublich tolles astronomisches Fernrohr. Also man kann deutlich bessere Astrofotos machen mit einem astronomischen Fernrohr, mit einer Nachführung und einem Spiegelobjektiv um 1.500 oder 2.000 Euro. So viel kostet der 70 bis 200er. Also, das ist, wenn man sich das vergleicht, ist das astronomische Hobby gar nicht so teuer. Weil man kann ja auch dazwischen sein, natürlich schon mit normalen Teles versuchen. Ein schönes Mondfoto kann man ja auch einmal probieren. Aber da stoßt man witzigerweise mit dem normalen fotografischen Equipment der tollen Hersteller, da will ich keine Marke nennen, schnell an Grenzen, Und man gibt viel zu viel Geld aus für etwas, das das nicht gut kann. Was kann ein astronomisches Fernrohr nicht? Es kann zum Beispiel nicht in die Nähe nachstellen. Es hat kein KIS-System, also irgendein Stabilizer. Ja. Es hat keine Blenden. All diese Dinge hat das nicht. Dadurch ist diese pure Mechanik und der Spiegel sehr ums gleiche Geld, kann der ganz viel mehr. Der hat längere Brennweiten, ist lichtstärker. Also man kann sie um ein paar hundert Euro schon etwas kaufen, das jedes, sage ich nochmal, L-Objektiv, jedes weiße tolle Objektiv für die astronomische Anwendung. Ja. Ich habe selbst ein 500er, aber das habe ich nicht für die Astronomie, sondern für meine Vögel.
Ja, ist klar.
Das ist also sozusagen eine ganz andere Anwendung. Das möchte ich nicht mit meinem Astroteleskop machen, dass jetzt der Punkt im Flug mit dem Ofenrohr nachführe. Das ging nicht. Ne?
Das also, wie gesagt, schwer.
Jede Ausrüstung kann optimiert werden, das meine ich damit. Ne? Und das ist eine wichtige Sache. Da gibt es aber tolle Händler, da gibt es für Info im Internet, also da kann man sich schlau machen.
Ja, das denke ich. Gibt es da wahrscheinlich in Österreich oder weltweit wahrscheinlich auch Communities, Plattformen?
Ja, eine riesige Community, das ist ein riesiger eigener Markt. Ja. Das ist eine riesige Community, die stolz auf ihre Bilder sind. Es gibt Leute, die treffen sich alle Wochen irgendwo, virtuell oder körperlich. Mhm. Also da gibt es ganz viele. Wir merken das ja, wir als Luzettsternwarte haben ja oft Tag der offenen Tür. Wir haben Aktionen für Schülerinnen und Schüler. Also wir kennen die Szene, die besuchen uns ja auch. Und die können uns gerade bei der Astrofotografie uns oft was erzählen. Okay. Weil die sind ja total spezialisiert auf schöne Bilder. Ne?
Ja, ja.
Das können wir ja gar nicht. So, wir wollen ja aus den Bildern wissenschaftlich was rausholen. Das widerspricht oft dem Anspruch schön. Da muss man ja ein bisschen manipulieren, sage ich. Da muss man oft die Darstellung nicht linear machen. Das hat auch mit den Skalierungen im Helligkeitsbereich zu tun. Das widerspricht oft der objektiven Aufnahme. Dann haben wir großteils keine Farbaufnahmen. Wir fotografieren natürlich schwarz-weiß und in einzelnen engen Filterbereichen in der Wissenschaft. Auch das führt nicht zu so schönen Bildern oft. Ne?
Also warum, das heißt, warum schränkt man die Filter, also den Spektrumsbereich ein?
Ja, naja, wir machen ja nicht Bilder, damit wir irgendwelche schöne Bilder haben, sondern wir wollen ja lernen, wie die Sterne oder die Nebel oder das, was wir da haben, funktionieren und die Dinge mit Physik und mit Chemie. Und zum Beispiel die chemischen Eigenschaften eines Objekts lerne ich aus dem Spektrum des Lichts. Also ich zerlege das Licht in Spektralfarben und da sehe ich dann, welche chemischen Elemente für das Licht verantwortlich sind. Und darum schaue ich mir dann zum Beispiel ein Objekt nur im Licht des Wasserstoffs an. Dann weiß ich, wo der Wasserstoff ist oder des Sauerstoffs und so weiter. Also solche Dinge kann man machen. Man kann mit den Systemen auch Geschwindigkeiten messen. Also wir wollen ja die Dinge wirklich dynamisch, physikalisch verstehen. Das heißt Geschwindigkeiten, Temperatur, Druck, chemische Zusammensetzung. Das sind alles Dinge, die man auf ein Foto, das man normal macht, nicht direkt sieht. Ja. Und dann braucht man eben Analyseinstrumente. Das können Filter sein, ganz spezielle. Das können Spektrographen sein, polarimetrische Systeme. Und das jetzt nicht nur im sichtbaren Bereich, sondern vom Radiobereich bis in den Röntgen-Gamma-Bereich. Wir benutzen ja auch das gesamte elektromagnetische Spektrum, um den Himmel in seiner Buntheit zu erfassen.
Okay, ja? Wenn man jetzt das nicht sieht, wie kann es dann sehen, also die Daten?
Naja, ich meine, wir sehen ja den Ö3-Radio auch nicht, den sehen wir ja auch nicht. Ne? Den empfangen wir mit einem Radioempfänger und wir machen das Signal hörbar in dem Fall. Ne? Und man könnte aber problemlos, es wird ja auch zum Beispiel, das Fernsehen ist ja auch sowas, es wird ja auch mit Radio etwas übertragen und dann sieht man was. Das heißt, man kann Empfang in anderen Wellenlängenbereichen, sage ich mal, transponieren, wenn ich das Wort aus der Musik verwende, transponieren in den Bereich, wo wir es sehen können. Und oft wollen wir ja gar nicht sehen. Ich will ja eine Temperatur oder einen Druck. Also ich will ja Messgrößen, die ja oft mit einem Bild gar nichts zu tun haben. Ne? Ja. Das heißt, Bilder sind da nicht alles. Ne? Natürlich, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit machen, wenn ich einen Vortrag habe, zeige ich weniger Spektren her als Bilder, ne? Klarerweise. Ja. Weil Bilder natürlich schon auch wichtig sind. Ich meine, die Morphologie eines Objektes. Ich möchte ja wissen, wie schaut es aus? Ist es dick, dünn? Wie groß ist es? Wo ist es? Das sind Dinge, die man aus Bildern extrahiert. Aber alles, was weitergeht über die Form oder den Ort, Hat zu tun mit eher abstrakteren Größen, sage ich, Drucktemperaturzusammensetzung. Und das machen wir eben mit Instrumenten, die wir nicht so verwenden in der Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, das glaube ich. Jetzt hast du nur gesagt, du fotografierst in Schwarz-Weiß, weil der Sensor dann wahrscheinlich lichtsensibler ist. Stellen wir jetzt einfach mal so vor.
Genau. Im Prinzip ist das der Grund, weil ja das, was bei der Fotoapparat die Farben erzeugt, sind ja nichts anderes als im Wesentlichen drei Filter. Also das RGB-System wird durch drei Filter ja realisiert. Das sind sehr breitbandige Filter und man verschwendet da sehr, sehr viel Licht bei der Kamera. Deswegen, weil ich habe im Wesentlichen, wenn man Bayer-Matrix hat, aber es kommt darauf an, wie das realisiert ist, aber sagen wir ganz vereinfacht gesagt, man hat spezialisierte Pixel in der Kamera, die jeweils nur eine dieser drei Farben feststellen. Das heißt, diese Filter schmeißen alle anderen Informationen jeweils weg. Das heißt, jedes dieser drei Pixel sieht nur ein Drittel der Informationen. Und das ist ja eine Verschwendung, schon mal ein Drittel, ne, klarerweise. Ja. Also könnte ein Pixel alles, wäre es einmal besser. Und darum verwenden wir Systeme, die diese Filter gar nicht haben. Also unsere CCDs, aber unsere CMOS-Systeme, das sind ähnliche Detektoren, wie wir es haben mit den Spiegelreflexkameras und sonstigen Kameras am Handy, die haben alle keine Filter davor, sondern wir setzen gezielt einzelne Filter, die jetzt maßgeschneidert sind auf unsere Fragen davor. Ja. Und die dort aber ganz viel durchlassen. Die lassen bei der Wellenlänge, die uns interessiert, 100% oder 99% durch und hauen nicht zwei Drittel weg. Ja. Ja? Das ist im Wesentlichen der Grund.
Und jetzt kommt es natürlich, wie kann man dann in der Öffentlichkeitsarbeit daraus farbige Bilder machen?
Naja, man kann zum Beispiel, das machen wir recht gern, wir nehmen ja meistens bei so einem Nebel oder bei einer Galaxie, wenn man jetzt so schönere Objekte nimmt, nehmen wir das nicht nur in einem Filter auf. Da kann man ja hintereinander, unsere Objekte bewegen sich ja zum Glück nicht. Also die schauen ja nach einer Stunde genauso aus. Ja,
okay.
Typischerweise nimmt man halt 3, 4 solche Filteraufnahmen und die kann man kombinieren. Man kann dann sagen, okay, das Licht, das wir im Wasserstofffilter aufgenommen haben, nehmen wir als das rote Signal. Ja, das im O3-Filter, das nehmen wir als das grüne Signal, also im Sauerstoff. Und dann schauen wir uns nochmal die H-Beta-Linie, ihr findet was vom Wasserstoff an. Das andere Wasserstofflinie, der ordnen wir die Farbe blau zu. Okay. Und wenn wir das am Computer dann kombinieren, haben wir sehr wohl wieder ein buntes Bild, das recht ansprechend ausschauen kann.
Ist cool. Jetzt die nächste Frage. Nimmt man dazu Photoshop oder nimmt man dazu was anderes?
Na, Photoshop nehmen wir nicht. Wir haben natürlich erstens einmal für unsere Reduktion der Daten. Wir müssen ja, also das habe ich vorher schon gesagt, schauen, dass unsere Daten durch nichts verfälscht werden. Mhm. Also bei uns ist sehr wichtig, dass alle Eigenschaften der Kamera, ob die optischen Effekte, aber alle Effekte auch durch den Sensor, rausgerechnet werden. Also wir schauen, was macht unser Beobachtungssystem mit Licht? Und das schauen wir uns genau an. Und all diese Effekte werden rausgerechnet. Das muss man sehr genau kalibrieren, damit wir Ergebnisse erzielen, die von der Kamera unabhängig sind. Das ist ein aufwendiger Prozess. Und das machen wir mit spezialisierten Programmen, die genau für die Instrumente und die Teleskope gebaut werden. Das könnte man sich so vorstellen. Das ist sowas wie der RAW-Converter der Firma Canon. Ja? Der ist ja optimiert für Canon-Objektiv und die Canon-Kamera. Und der kennt die besonders gut. Und wir haben sowas für unsere Systeme. Ja? Also wir können damit sehr objektiv arbeiten, sagen wir, und haben volle Kontrolle. Und dann reduzieren wir einmal von mir diese Einzelkanäle und dann kombinieren wir auch in anderen Bildverarbeitungsprogrammen, die sind nicht astronomische, die wir haben, die sind großes, aber frei runterladbar, IRAF, MIDAS, IRIS, da gibt es also eine ganze Reihe von Systemen, die Astronomen entwickelt haben, kombinieren wir die Dinge auch. Dann ein kleines Tweaking, ein bisschen nachbearbeiten, kann schon mal im Photoshop passieren, weil der für Schwindeln besser ist.
Ja, das
aber solange wir nicht schwindeln, solange wir die Dinge objektiv kombinieren, verwenden wir unsere Sachen. Wenn man dann am Schluss noch sagt, naja, ich hätte gern, die Sterne sollten ein bisschen einen Hof haben, die sollen ein bisschen von mir ein Kreuz drauf haben oder irgendwie schöner strahlen oder da ist ein bisschen zu hell am Rand, da mache ich ein bisschen dunkler Vignette drauf, dann kann man das im Photoshop machen, natürlich. Ich habe den Photoshop natürlich auf meinem Computer oder vergleichbare Systeme, um jetzt wieder für keine Firma Werbung zu machen. Aber den Großteil der wissenschaftlichen Bildverarbeitung machen wir mit eigenen Systemen, die wir teilweise selbst entwickeln. Wir haben zum Beispiel für Ein Weltraumteleskop, das wir von 2009 bis 2013 betrieben haben, der Herschel-Satellit, das ist immer noch das größte Weltraumteleskop aller Zeiten gewesen. Es hat 3,5 Meter Spiegelteleskop gehabt, mein Infrarotteleskop, also 1 Meter dicker als das Hubble. Da haben wir einen Teil der Reduktionssoftware gemacht. Die haben wir hier im Rahmen von Diplomarbeiten und Dissertationen an der Uni Sternwarte in Wien entwickelt. Und das haben wir direkt gemacht, optimiert für das. Das System könnte man jetzt nicht für was anderes verwenden. Das kennt eben den Satelliten und die Optik besonders gut. Und das haben wir mit Python gemacht. Also Python ist zurzeit das Hauptprogrammiersystem für all diese Bildverarbeitungssysteme, die entwickeln. Mit dem großen Vorteil, dass das auf allen Computerplattformen läuft und sehr flexibel programmieren kann. Also das ist jetzt ein Standard für die Leute, die das nur technisch interessiert.
Sehr cool. Wie kann man sagen, wie groß ein Bild ist, oder hängt es wiederum davon ab,
Ganz
was man schaut?
unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also im sichtbaren Bereich haben wir Kameraformate, die ganz vergleichbar sind oder oft kleiner sind, als man es heute bei normalen Spiegelreflexkameras oder Systemkameras hat. Diese gekühlten CCD-Kameras haben oft gar nicht so viel Pixel. Also das ist nicht das Hauptproblem. Wir haben aber auch spezialisierte Kamerasysteme, wo wir größere Himmelsareale auf einmal fotografieren wollen. Und dort haben wir wirklich ganz große Pixelzahlen. Dort ist es so, dass wir halt nicht einen Chip nur haben, so wie es der normale Fotograf gewöhnt ist, sondern dass wir Systeme haben, wo wir 10 mal 20 Chips kombinieren, die
Bang.
wirklich in einer Ebene fast ohne Spalte angeordnet sind, nur mit einem ganz kleinen Spalt, und die werden gleichzeitig ausgelesen. Und da kann ein Bild natürlich dann sehr große Zahlen haben. Das braucht man dann nur multiplizieren. Da ist man schnell, dass ein Rohbild dann nicht in Megabytes gemessen wird, sondern in Gigabyte-Größe bekommen kann. Ja? Also weil einfach da so große Pixelzahlen eine Rolle spielen. Das verwendet man deswegen, weil man dadurch größere Himmelsregionen schneller durchmustern kann und unsere Kameras oft dann eine Fokalebene von einem halben Meter scharf zeichnen. Ja? Also ein typisches Fotoobjektiv, das wir verwenden für Kleinbild, das kann gerade die 24 mal 36 ausleuchten, scharf machen. Ne? Dann gibt es Mittelformatkameras, wo man halt 6 mal 6 Zentimeter scharf abbilden kann. Das sind schon diese teuren Objektive. Und wir haben Objektive, die können jetzt nicht 6 mal 6 scharf stellen, sondern die können einen Bereich von 30 Zentimeter ausleuchten. Und da gibt es keinen Chip, der so groß ist. Und darum braucht man da solche Mosaike, wo wir so große Fläche dann ausleuchten können.
Macht quasi Panorama, also so abscannen Sinn, oder ist das
Tun
bei...
wir auch teilweise, ja. Der große Vorteil, ich habe es eh schon angedeutet in Astronomie, ist, dass die meisten Dinge sich nicht verändern. Das ist ja das Problem des Panoramafotografieren und des Zusammenstückelns von Bildern. Das kennen wir alle, wenn wir das tun. Dass dann eine Person dann doppelt drauf ist oder als Geist irgendwo erscheint und so. Aber in der Astronomie verändert sie, sage ich mal, in einer Beobachtungsnacht meistens nichts. Da kann man also sehr gut Dinge auch kombinieren.
Cool.
Stackings, Stitching, also wir sind überhaupt Leute, die ganz, ganz viel Bilder kombinieren. Nicht nur um die Fläche größer zu machen, sondern auch um länger belichten zu können. Wir belichten heutzutage typischerweise nicht länger als, sag ich mal, 90 Sekunden oder vielleicht einmal 5 Minuten. Das sind die längsten Belichtungen, obwohl wir es länger könnten, sondern wenn wir eine Belichtungszeit von 2 Stunden brauchen, um so ein schwaches Objekt von mir aus zu bekommen, dann setzen wir das zusammen von mir aus 10 Bildern. Warum? Naja, es kann dazwischen doch etwas passieren. Es kann der Computer abstürzen, es kann ein Flugzeug durchs Gesichtsfeld fliegen, es kann ein Kleinplanet sich bewegen. Das sind viele Gründe, die eine lange Belichtung zerstören würden. Wenn man es aus einzelnen Belichtungen zusammensetzt, schmeißt man halt ein Bild weg. Das ist der einzelne Argument. Und wir können auch den dynamischen Bereich, also den Helligkeitsbereich dadurch verbessern. Das ist ja auch ein Problem in der normalen Fotografie, dass ein Kamerasystem begrenzt ist im Helligkeitsunterschied zwischen Schattenbereichen und den Lichtern. Das kennen wir alle vom Fotografieren. Das ist der typische Kommentar in einer Diskussionsgruppe, aber bei dir sind ja die Lichter ausgebrannt oder
Oh ja.
dein Schatten ist abgesoffen. Das
Oh
sind so
ja.
Dinge, die man ja sagt.
Ja.
Und typischerweise kann man da mit normalen Fotoapparaten wenig machen. Die heutigen Systeme sind ja schon besser, dass man den Schatten so weit aufhellen kann, dass man doch noch ein bisschen was sieht. Oder wenn man ein bisschen überbelichtet hat, kann man durch einen Rohprozess ja sehr oft aus den Lichtern doch noch ein bisschen eine Struktur gewinnen. Aber es sieht so mit normalen Fotoapparaten, mit normalen Systemen beschränkt auf 12-Bit, 14-Bit vielleicht. Das ist also der Dynamikumfall. Ja. Vielleicht 16-Bit bei den tollsten Systemen. Und das ist technisch das Maximum, was man eigentlich bei einem Einzelbild machen kann. Mhm. Man kann aber was anderes machen. Man kann sowas machen wie HDR. Mhm. Das kennen wir von HDR ja auch, okay. High Dynamic Range. Was macht man da eigentlich? Man setzt ein Bild zusammen aus kurzbelichteten und langbelichteten Bildern und nimmt die hellen Bildteile aus den kurzbelichteten Sachen und die dunklen Teile des Bildes aus den lang belichteten. Ne? Dann ist dort nicht unterbelichtet und dort nicht überbelichtet und komprimiert es. Und sowas Ähnliches machen wir in der Astronomie auch, dass man, wenn man sehr helle Sterne in einem Feld hat und sehr schwache Hintergrundgalaxien, dass wir das Bild auch aus einer Vielzahl von Bildern zusammensetzen. Wenn wir also nicht 2 Stunden lang belichten, sondern nur 5 Minuten, dann sind die helleren Sterne noch nicht überbelichtet. Ja. Okay, und die Galaxie aber noch unterbelichtet. Wenn ich das aber dann aufsummiere, dann habe ich so viele Photonen gesammelt, dass auch die schwache Galaxie genug Photonen kriegt. Mhm. Also ich kann am Computer dann nicht nur 16-Bit-Bild erzeugen, sondern ein 32-Bit-Bild oder ein 64-Bit-Bild, wenn ich ganz viele Bilder kombiniere.
64-Bit ist mir jetzt neu.
Das kann man prinzipiell, ich sage ja,
okay.
Wir rechnen auch mit Kommazahlen. Wir
arbeiten
bei unseren Computersystemen nicht nur mit
Systemen, Integer, sondern Floating,
mit Integer, sondern auch mit Floats. Und dadurch brauchen wir jetzt nicht mehr über die Bit reden und so weiter. Also ich habe da verschiedene Möglichkeiten, dass wir dividieren ja Bilder, multiplizieren Dinge mit relativ komplexen Verfahren. Aber es geht mir um den dynamischen Bereich, den ich dadurch erreichen kann. Und der ist halt erzielbar durch Kombination von Bildern.
Wird dann quasi der andere Ort von Kombination auch noch angewendet, das, was, also ich kenne es aus Photoshop, aus dem, wie heißt es auf Deutsch, also Image Stacks, wo man quasi über verschiedene Berechnungsmethoden wie Median,
Durchschnitt, ja, im Prinzip
eben
ist und so. Das ja
also
das.
Ist das eher da noch dazu?
Sage ich, ist das ja das. Wenn ich sage, im Photoshop, ich addiere die Bilder, ist das ja nichts anderes. Im Photoshop kann ich Bilder addieren. Mhm. Das kann ich ganz problemlos. Ich kann sie auch übereinander in Ebenen legen. Das ist äquivalent zum Mittelbilden zum Beispiel. Ich habe die unterste Ebene, lasse ich mal stehen, lege eine Ebene drauf und die stelle ich auf 50%. Dann habe ich einen Mittelwert zwischen diesen beiden Bildern. Das dritte Bild tue ich drüber mit 33%, dann habe ich einen Mittelwert von 3 Bildern gebildet. Das ist genau mathematisch das Gleiche. Nur der Photoshop kann das halt mit 16-Bit oder 32-Bit. Das kommt darauf an, was man für ein System hat. Aber im Prinzip ist das nichts anderes als ein Mittel unter Bilder. An sich kann man das mit Photoshop auch machen, nur wäre es ultra mühsam, das jetzt so händisch alles so zu machen und dann einzustellen. Aber zur Not mit 3, 4 Bildern geht das gut. Also man kann auch astronomische Bilder im Photoshop so bearbeiten, dass man die Ebenen übereinander legt, mit der Hand ein bisschen verschiebt, pixelweise. Es geht wirklich 100%, 50%, 33%, 25%, 20%, braucht nur die Reihe. Das wievielte Bild, dieser Bruchteil ist es dann immer. Also es geht ganz einfach, kann sich leicht überlegen.
Cool.
Ist nichts anderes. Das geht auch mit GIMP und mit anderen.
Ja, sowieso. Also gerade Deckkraft ist ja kein Voodoo
in Wahrheit. Genau. Und es gibt aber auch, sage ich mal, gerade wiederum für Anfänger im astronomischen Bereich, gibt es viel freie Software, die das automatisiert. Die legen die Bilder schon so übereinander, dass die Sterne sich übereinander passen, wenn die sich verschoben hat und so. Addieren das korrekt, ziehen Störbilder, so Dunkelbilder ab. Also da gibt es ganz viel. Ein Stichwort Deep Sky Stacker. Kostet nichts, runterladen, probieren damit.
Ja. Sehr cool. Wenn man jetzt, oder macht man jetzt im Hobbybereich natürlich so Sternfotografie zum Selbstzweck, dass man Sterne hat, oder gibt es irgendwie die Chance, dass man Phänomene erwischt, die irgendwie, wo man berühmt wird oder so?
Also ich würde sagen, zuerst macht man es einmal aus den gleichen Gründen, warum ich Vögel fotografiere, wenn sie fliegen oder Blumenfotografie oder Landschaften, einfach weil man Freude dran hat. Also das steht ganz eindeutig im Vordergrund. Aber da der Himmel groß ist und man nicht alles immer mit jedem Winkel anschauen kann, kommt es immer wieder vor, dass auch Freizeitastronomen und Astronomen Dinge entdecken. Es gibt ja doch ein paar wenige variable Phänomene am Himmel. Das sind im Wesentlichen zwei Bereiche. Das eine sind Kometen, neue,
Okay.
die neu kommen, die aus dem äußeren Sonnensystem das erste Mal reinkommen. Das weiß man vorher nicht. Und wenn man zufällig in eine Richtung schaut, wo einer erstmal sichtbar ist, und das manche machen das auch systematisch, dass die jede Nacht Regionen am Himmel anschauen, wo sie glauben, da hat keiner in der letzten Nacht hingeschaut, da kann man was entdecken. Oder es gibt auch explodierende Sterne, Supernova-Explosionen, auch teilweise in fernen Galaxien, wo auch plötzlich was passieren kann. Das weiß man vorher nicht. Und da die Berufsastronomen nicht jede Galaxie jede Nacht anschauen können, das wäre eine unglaubliche Verschwendung von wissenschaftlicher Beobachtungszeit, wenn man Besseres machen kann mit einem großen Teleskop, ist das auch ein Bereich, wo viele Amateurastronomen was entdecken.
Okay.
Also das passiert regelmäßig, ja.
Und wie, jetzt ist natürlich spannend, wenn ich in den Himmel schaue, sehe ich da hauptsächlich viele Punkte und ich kenne nur den kleinen Bären oder den großen Wagen, irgend sowas.
Ja.
Aber wie weiß man dann, wenn man so in so einen Sternhaufen schaut, dass da etwas Neues ist?
Ja, das weiß man eben nicht. Also wenn man sich nicht damit beschäftigt, weiß man es nicht. Also das Einfachste ist natürlich immer zu vergleichen, das mit Karten, die man im Netz hat. Also es gibt ganz viele Systeme, wo man ganz, ganz tiefe astronomische, professionelle Aufnahmen für jede Himmelsregion runterladen kann.
Ah, okay.
Also da kann man einfach alles vergleichen. Und was da nicht drauf ist, ist neu. Ja, es muss nicht neu sein, es kann auch etwas Bekanntes sein, was sich durchbewegt, sagen wir mal, ein Kleinplanet. Aber auch da gibt es Webseiten, wo man raufladen kann, Informationen und sofort gesagt bekommt, das ist neu. Oder wo man in
Okay.
einem Suchgebiet sagen kann, fliegt da gerade was durch. Also da gibt es von den Berufsastronomen eine ganze Reihe von Webseiten, professionelle Seiten, die den Entdeckern helfen zu überprüfen, ob das wirklich neu ist, was sie da sehen.
Entdecken
Das geht recht
ist ein guter
schnell.
Punkt. Ist das ein wenig so der, ich sage mal, auf der Welt, außer man ist wahrscheinlich unter Wasser, dann ist irgendwie so, das hat ja schon jeder gesehen, wenn man jetzt nach außen schaut, ist das vielleicht auch so ein wenig der Anreiz so.
Sicher, aber ich würde sagen, das ist auf der Erde genauso. Also ich glaube, wenn man irgend in einer einsamen Gegend spazieren geht, kann man sich durchaus auch denken, das haben noch nicht viele gesehen. Also den Anreiz
Ja.
gibt es immer und ich glaube, die meisten gehen lieber irgendwo hin, wo es nicht wurmt von Menschen. Also so ein bisschen das Einsamsein und einmal was für sich selbst zu sehen, ist für viele ein Ansporn. Das Entdecken, würde ich sagen, ist vielleicht ein kleiner Traum, den man mit hat, aber sicher nicht die
Okay.
Hauptmotivation für die meisten
Ja.
Leute. Ich meine, ich als Astronom, Berufsastronom, kriege ganz oft als erste Frage, na, hast schon den Stern entdeckt, ne? Und da muss ich immer drauf sagen, na, habe ich noch nicht entdeckt. Und in dem Sinn, Entdecken an Stern ist auch überhaupt keine Kunst in dem Sinn. Also man kann immer in irgendeine Richtung schauen und lang belichten und dann hat man in eine Richtung an Stern, der keinen Namen hat oder der keine Nummer hat. Also es wäre jetzt nicht, das bringt uns nicht weiter. Aber es gibt eben angedeuteterweise zwei Bereiche, sage ich eben, explodierende Sterne und Kometen, aber auch Kleinplaneten, wo sich am Himmel was wirklich verändert und dort ist es oft spannend, was Neues zu entdecken. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir diese Gruppe von engagierten Amateuren haben, die das ganz professionell machen. Und die werden auch besonders bei Kometen auch belohnt dafür.
Okay.
Also wenn man einen Kometen entdeckt, ja, wird der Komet nach einem benannt. Und das ist natürlich eine tolle Motivation.
Das ist auf jeden Fall Motivation.
Ja, also das ist nur bei den Kometen so. Bei allen anderen, es gibt ganz klar Regeln, wie Dinge astronomisch benannt werden, von der Internationalen Astronomischen Union, die sind dafür zuständig, das ist auch mit den Vereinten Nationen abgesprochen. Also die Firmen, die da Sterne verkaufen, das ist also ein Humbug. Also das ist nicht wirklich was Seriöses. Aber wo man es wirklich seinen Namen verewigen kann und dabei auch noch lebendig sein kann, weil sogar ein Krater am Mars kriegt man vielleicht als verdienstvoller Astronom 100 Jahre, nachdem er tot ist.
Ja.
Das ist also ein bisschen nicht so motivierend. Aber Kometen, würde ich sagen, ist eine coole Sache, weil wenn man den entdeckt und der erste wirklich ist und der wiedergefunden wird und der seine Bahn bekommt, dann wird es nach der Person benannt. Und das finde ich eine tolle Sache.
Das ist auf jeden Fall.
Ich habe jetzt nichts entdeckt, ich habe auch nicht gesucht.
Ach so, okay. Cool. Wahnsinn. Komet nach dem eigenen Namen. Das stelle ich mir gleich spannend vor, ja.
Ja.
Cool. Gibt es sonst noch irgendwo Ich sage Parallelen, die man, oder wenn man jetzt eben, ich habe jetzt erst auch schon das Ähnliche gefragt, wenn man so tief drinnen steckt, wo man dann sagt, ich verstehe jetzt quasi wie Optik rundherum,
Ja.
ist es dann so, wenn man jetzt quasi ein Objektiv kauft, dass man sagt, ich kann das nicht nehmen, weil das ist schief geschliffen
Ja,
oder
da
so,
wird schon,
oder?
da wird sicher anspruchsvoller. Und bei mir ist es halt so, dass ich, wenn ich typischerweise mir was kaufe oder verwende, dann teste ich das meistens auch. Also ich meine, ich habe im Keller bei uns natürlich ein Optiklabor und ich kann dort relativ schnell Sachen mir kurz anschauen. Oder ich mache halt Astrofotos. Das ist das Gemeinste für jedes Fotoobjektiv, ein Astrofoto zu machen. Weil man einfach bei einem Stern ist ein Punkt. Und wenn er kein Punkt ist, ist man entweder selber schuld, weil man nicht scharf gestellt hat, oder weil die Optik den Punkt zu einem Strich oder zu einem Farbklecks verunstaltet hat. Also das kann jeder gern selber ausprobieren. Da braucht man auch keine Nachführung. Wie gesagt, die Kamera in der Nacht einfach hinlegen und je nach Brennweite halt ein paar Sekunden belichten. Wenn die Sterne am Rand keine Punkte sind, dann ist Schuld vom Objektiv. Ne? Nun mehr, aber das ist jetzt keine Kritik an grundsätzlichen
Nein, nein.
Objektiven. Die können ganz tolle Objektive für andere Benutzungen sein. Und selbst die allerbesten Objektive sind bei offener Blende nicht perfekt. Das ist nicht machbar. Das ist also wirklich mit vernünftigem Aufwand nicht machbar. Also zumindest Vignettierung, also ein Helligkeitsabfall am Rand, haben all die Optiken, also die allerteuersten Objektive, die man sich im Fotobereich kaufen kann, haben alle bei Offenblende Vignettierung zum Beispiel. Also die kann deutlich sein. Da muss man dann ein, zwei Blenden abblenden, dann ist die typischerweise weg. Das mache ich auch für schöne Astrofotos. Weil ich will nicht alles nur korrigieren. Wenn man es korrigiert, geht das Rauschen ein bisschen rauf. Also wenn man optimale Astrofotos machen will, dann ist meistens gut, ein, zwei Blenden abblenden. Dann sind alle Objektive deutlich besser. Da belichte ich dann lieber länger und habe ein schöneres Bild.
Wie macht man mit der ISO? Das wollte ich eigentlich ganz am Anfang nur fragen, habe es vergessen. Schaut man da
Ja,
immer,
auch nicht extreme Werte
aber
verwenden.
immer
Also
100
je
oder
nach
so muss nicht sein,
Kamera, je
oder?
nach System, das man so hat, würde ich sagen, es kommt darauf an, was man will. Will ich ein Landschaftsfoto haben, das in kurzer Zeit entsteht, nicht, dann muss ich den ISO halt einmal auf 1600 raufdrehen, unabhängig von der Kamera. Aber jetzt dort standardmäßig 6000 zu verwenden, erzeugt meistens keine optimalen Bilder. Also ich verwende normalerweise nicht mehr als 1600 und ich habe Vollformatkameras. Also es ist darüber auch meistens unnötig, weil das, was man mit einem hohen ISO macht, kann man in der Nachbearbeitung dann, sag im Photoshop oder im RAW Conversion Programm, das man verwendet, genauso
Genauso
machen. Es
hochziehen,
kommt
genau.
keine Information mehr dazu. Es ist eigentlich, also es ist so, dass die meisten Chips, die in Kameras drin sind, einen Bereich haben, wo sie die maximale Dynamik haben und wo sie eigentlich die komplette Information schon drauf haben, wo man nichts mehr gewinnt. Ja? Und das ist meistens eh bei 400. 400, vielleicht 800, mehr hat keinen Sinn. Dann ist der dynamische Bereich wird dann schon kleiner, also der Bereich zwischen hell und dunkel wird geringer und mehr kommt nicht mehr drauf. Also die Information von 6000 ist auf der 800er Aufnahme auch schon drauf. Die könnte man aus dem Photoshop durch guten Nachbearbeiten auch rausholen. Also ist halt mühsamer, aber man hat mehr Kontrolle drüber. Darum sage ich, es ist eine leere Sache. Das ist so ähnlich, wie wenn ich am Bildschirm kann ich mehr Pixel einstellen als er hat. Ne? Und ich kann dann nochmal digital ein Bild vergrößern. Da kriege ich nicht mehr. Da ist nicht mehr Detail dann mehr drinnen. So ähnlich ist es. Ich kann im Photoshop nicht sagen, vergrößere das Bild auf 200%. Da kommt aber nicht mehr Information mehr dazu. Und so
Genau,
ähnlich
ist
beim Bild auch. Ein Photon, das ich nicht detektiert habe,
Genau, und das ist ja genau das, auf was
ist
man
nicht
eigentlich
da.
denken muss, genau. Weil das
Das ist relativ
Lichtteilchen fällt
einfach.
rein und wenn es da ist, ist da, richtig.
Das heißt nicht, dass ich im Notfall einmal, wenn ich sage, ich möchte jetzt ein Bild retten, ich muss ein Notbild machen, dass das drauf ist, ja, in sehr dunklen Bedingungen, dann dreht man die Empfindlichkeit drauf. Aber ich sage mal, witzigerweise könnte das Bild auch einfach drei Blenden unterbelichten.
Und ziehst du dann
Also ich,
einfach nach oben,
und
ja.
wäre genauso drauf. Also diese Länge, diese Belichtung mit hoher Empfindlichkeit ist nichts anderes als ein Unterbelichten des Bildes und im Nachhinein elektrisch aufblasen. Die Helligkeit auf diese Blenden. Also es bleibt trotzdem ein unterbelichtetes Bild, weil das ja eigentlich fehlt.
Ist das
Also
jetzt,
das ist ja
in RAW, wenn man fotografiert, ist klar, ist es bei JPEG, kann man vielleicht sagen, ich meine, man macht es ja
da ist
nicht.
es vorbei. Da kann
Genau.
mit JPEG kann man eh nichts mehr machen. Also in JPEG macht es natürlich Sinn, das Bild schon so einzustellen bei der Aufnahme, dass ein ansprechendes Bild
Genau.
rauskommt.
Weil ich sage,
Wenn
da
man das
arbeitet ja dann
einfach
der
so macht,
Sensor.
ist das, geht das nicht so
Genau.
flexibel.
Aber ich sage, da arbeitet der
Katastrophe.
Sensor mit der Kamera entsprechend zusammen und schaut, dass es
Da kann
beste
man dann
Ink
eh
ist. Ja.
wenig eingreifen. Aber ich
Genau.
muss sagen, jemand, der ausschließlich mit JPEG fotografiert, der überlastet es dann eh der Kamera. Da,
Das stimmt auch
also
wiederum, ja.
jemand, der nachher
Ja.
tüfteln will, sollte nicht mit JPEG machen. Und umgekehrt, mit JPEG zu tüfteln, ist auch Blödsinn, weil
Ja.
man einen schlechten Ausgangspunkt fürs Tüfteln hat. Also ich glaube, man sollte sich vorentscheiden, will ich Bilder stärker nachbearbeiten, will ich das Optimum raushalten, dann würde ich mit einem RAW fotografieren. Will ich gleich ansprechen, das ist genauso legitim und eine tolle Herausforderung. Ich möchte Bilder so machen, dass sie out of camera schon so sind, wie man es früher im Prinzip gemacht hat. Wenn
Ja.
ich Tier fotografiert habe, habe ich, das Tier war so, wie es
Wie
ist.
es ist,
Ne?
Punkt, ja.
Das ist die hohe Schule, wenn ich sage, das ist das Maximum, dann muss ich bei der Kamera nicht optimal einstellen, auch die Picture Styles, alles so optimieren, dass es genau meinem Ausdruck entspricht, was ich dann nachher haben will, dann geht das auch. Das ist ein ganz legitimer Zugang. Und die heutigen Kameras können da ganz, ganz fehlen.
Ja, definitiv.
Nur für Astrofotografie würde ich das nicht empfehlen. Das ist auch der mühsame Weg, sage ich mal.
Ja, ganz, ganz politisch korrekt, korrekt gesagt,
Ja.
ja. Cool. Gibt es irgendwas, was man jetzt, wem der jetzt voll Guster gekriegt hat, mitgeben kann? So, was sind die ersten Dinge, die ihr berücksichtigen soll, wenn ihr jetzt rausgeht? So warm anziehen.
Ich würde einmal zuerst sagen, einfach ausprobieren.
Ja.
Erstens einmal muss man nicht die Kamera, die man hat, wurscht wie sie ist, ein günstiger Teil, gut kennen. Man soll im Dunkeln damit umgehen können. Man soll wissen, was ich tue, wenn ich was einstelle. Das lernt man bei der normalen Fotografie schon. Was bedeutet Belichtungszeit, was bedeutet ISO, was bedeutet Blende. Das muss man mal managen. Und dann kann man einfach sich an dunkle Umgebungen herantasten. Das kann ich im Wohnzimmer auch probieren. Das ist ja nichts anderes. Ich kann im halbfinster im Wohnzimmer auch Fotos machen und schauen, wie werden sie besser. Das
Ja.
kann man also zu Hause auch probieren. Und die Astronomie, da kommt einfach dann dazu, dass der Himmel sich halt langsam bewegt. Das habe ich schon
Genau.
angedeutet, dass man mal versucht, was bedeuten es längere Belichtungszeiten, wenn ihr mal 10 Sekunden, 20, 30 Sekunden braucht, nicht einmal einen Fernauslöser. Diese 30 Sekunden kann man bei den meisten Fotoapparaten nur einstellen. Vielleicht dann noch ein kleiner Tipp, das ist aber eh für einen, der länger belichtet, selbstverständlich, wenn es geht, eine Selbstauslösung verwenden, damit man die Kamera nicht berührt, während man sie auslöst, weil da wackelt es gleich am Anfang. Und wenn es geht, das können auch viele, kann man sie eine Spiegelvorauslösung machen, dass also der Spiegel vorher abgehoben wird. Wenn man eine
Spiegelreflexen hat,
Spiegelreflexkamera
genau.
hat, ist es ganz gut, weil der Spiegel selbst eine leichte Erschütterung erzeugt. Das kann man oft kombinieren mit einem Selbstauslöser, der 2 Sekunden Vorlaufzeit hat, dann drückt man drauf, dann hört man es gleich klacken mit dem Spiegel und nach 2 Sekunden wird das Bild gemacht und das passiert alles alleine und dadurch ist nichts verwackelt. Das ist nur etwas und der Rest. Ja, Scharfstellen ist
Genau,
für
wollte ich auch
viele
noch fragen.
natürlich ein
Scharfstellen ist
Problem, das
natürlich auch
fällt mir
noch.
auch noch ein.
Ja.
Scharfstellen geht normalerweise in der Nacht nicht automatisch. Es gibt natürlich seltene Möglichkeiten, wenn man einen Mond hat, auf den kann man natürlich scharfstellen, das funktioniert recht gut. Aber normalerweise muss man dann entweder ferne Lichter verwenden, wo es noch automatisch geht. Und im Weitwinkelbereich ist natürlich eine Straßenlaterne in einem halben Kilometer Entfernung so weit weg wie der Stern da oben, das ist ganz gleich. Aber das andere ist halt dann irgendwie in einem Live-View-Modus mit Lupe am besten halt auf irgendeinen Stern scharf stellen. Vorher halt circa schon mal auf unendlich stellen. Und dann sieht man eigentlich die helleren Sterne am Himmel, sieht man normalerweise problemlos am Display. Und dort kann man nur feinfühlig mit der Zehnfachlupe, die man halt einstellen kann, je nach Kamera, das ist natürlich verschieden, kann man dann da scharf stellen. Machen wir auch nicht anders, ne? Wir sitzen halt am Computer typischerweise. Was es auch gibt, für viele Kameras gibt es Verbindung zum Handy. Das ist auch recht praktisch, dass man irgendeine App
Genau.
hat, wo man quasi am Handy auslösen kann. Da kann man dann das Bild auch ein bisschen vergrößern und einstellen. Da kann man, berührt man dann die Kamera auch nicht. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich mag es meistens nicht so, aber es geht auch.
Cool. So, ich glaube, wir haben.
Und probieren einfach
Genau.
der Speicherplatz auf der Karte kostet
Ist.
nichts.
Genau, kostet nichts, ganz genau.
Einfach probieren und schauen, was rauskommt. Sich nicht entmutigen lassen. Die Lernkurve ist in den ersten paar Versuchen unglaublich steil, aber man hat also relativ bald ganz tolle Ergebnisse, wo die Leute, die das nicht kennen, sagen, boah, wie hast du das gemacht? Also das sind meistens die Leute, kommen recht schnell in einen Bereich, wo man recht ansprechende Bilder machen kann. Und mir gefällt es, dass sehr viele Leute das auch eben mit Landschaftsfotografie kombinieren. So Lost Places am Baum vor Sternen. Da gibt es ja ganz tolle
Da
Dinge.
gibt's
Vielleicht ein
ganz viel,
bisschen
ja.
ein Mondlicht auf einem Kirchturm noch. Also da kann man ganz tolle Bilder machen, wo man also das noch kombinieren kann, wo man nicht zu früh Tele, nicht zu früh lange Brennweiten, einmal beginnen mit Astro-Landschaftsfotografie. Das ist der gute Start. Oder der Mond mit Tele halt. Das ist das
Genau.
Zweite.
Wobei den Mond mit Tele ist in Wahrheit dann ja auch nur eine Scheibe, wenn man es
Ist eine
ganz
Scheibe, aber
banal
der kann auch
spricht.
recht schön werden, wenn das
Ja,
die
nein,
Nächste.
ich will jetzt keinen Mondfotografen, nicht irgendwie. Nein, nein,
Genau, der kann
definitiv.
ganz toll werden und mit relativ geringen Mitteln geht das schnell. Aber da würde ich mich dann auch nicht nur auf den Vollmond kaprizieren, wie viele glauben, ja, beim Mond, bei Blutmond oder irgendeinem Blödsinn muss man fotografieren. Der Halbmond ist viel schöner und attraktiv oder Phasen, wo Schatten geworfen werden. Jeder weiß das. Welche Phasen sind auch in der Landschaftsfotografie langweilig? Wenn die Sonne
Wenn es von
von
Grau
oben die
drauf
Landschaft
streut, ja.
beleuchtet, ist es strukturlos uninteressant. Und was ist das, wenn die Landschaft von oben beleuchtet wird? Das ist quasi die Mittagszeit. Da
Genau.
fotografiert man normal auf der Erde nicht gut. Und Leute, die besonders gern den Vollmond fotografieren, fotografieren gern den Mittag auf dem Mond.
Ja.
Das ist sein Mittag. Also das ist quasi meistens die unattraktivste Phase, weil eben kein Schattenwurf ist, keine Kontraste. Wann macht man auf der Erde die spektakulären Bilder?
Ja.
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, dort, wo das Lichtspiel ist.
Goldene Stunde.
Genau, und die
Ja.
goldene Stunde ist am Mond beim Halbmond. Dort wirft er die langen Schatten. Dort hat man gerade an der Schattengrenze kontrastreiche Krater, Berge werfen Schatten. Schaut toll aus. Auch schon im 300er-Objektiv kann man das bemerken, wenn man es gut scharf stellt und nicht überbelichtet. Der Mond ist hell, das ist ein taghelles Objekt. Da braucht man. Ich sehe da oft Fotos in Leute, die blenden ab, was sind auf Blende 16 und haben dann eine 20. Sekunde und die Belichtungszeit drauf. Ich weiß nicht, warum man so fotografiert. Also, ich würde immer sagen, zwei Blendenstufen abblenden, da ist das Objektiv am schärfsten. Und dann die Belicht und den ISO wieder einstellen auf 200 oder vielleicht maximal 400 und dann die Belichtungszeit so variieren, bis der Mond nicht überbelichtet ist. Da muss man als Histogramm anschauen oder irgendeine Belichtungshilfsmittel und dann wird der Mond super belichtet und dann sieht man die meisten Kontraste. Und scharf, den kann man entweder auf dem Autofokus sich verlassen oder wiederum mit der Bildschirmlupe.
Cool. Ja, wenn man weiß, wie es geht, oder?
Aber das, nochmal, das kann man sich ganz leicht selbst,
Ja,
weil es nichts kostet, man probiert
genau,
es aus.
voll.
Also es kann einfach variieren. Also
Ja.
ich wundere mich, wie gesagt, oft, dass Leute so wenig variieren und nicht ausprobieren. Es kostet ja nichts. Ich kann kurz belichten, lang
Und man sieht
belichten.
sofort, was
Also,
ist, genau.
ja, die Leute schreiben dann, ja, der Mond wird immer verwackelt, der bewegt sich so schnell. Ja, er bewegt sich, aber bei einem Fünfhundertstel Sekunde, ich kann den Mond aus der Hand schießen.
Ja.
Weißt? Mit einem Fünfhundertstel kann ich mit jedem Tele, ich schieße mit meinen großen Optiken Vögel im Flug. Der Mond bewegt sich langsamer als die Vögel.
Ja.
Also, es ist nicht so schwierig zu fotografieren bei den Brennweiten, die typischerweise die Leute haben.
Genau. Cool. Sehr
Ne?
cool. Gibt es nur irgendwas, was man quasi aus dem Wissen der Astro irgendwie an Fotografen mitgeben kann? Oder haben wir irgendwas nur vergessen?
Einfach. Und nicht immer alles durch die Kamera leben. Das ist die wichtigste Nachricht an jeden Fotografen, von einem Fotografen, dass man die Welt und das Leben läuft nicht im Okular ab. Ja,
Ja.
man sollte schon das auch genießen. Also ich erlebe auch manchmal so Leute, die einen ganzen Urlaub nur hinter der Kamera leben, ne, und dann eigentlich gar nichts gesehen haben. Und so ist es auch beim Sternenhimmel. Man kann sich auch mal kurz ohne Kamera am Rücken auf die Wiese legen, jetzt gerade im Sommer, und einfach raufschauen. Das ist auch ein wunderbares Erlebnis. Oder wenn irgendwas am Himmel passiert, einfach einen Feldstecher auch dabei mithaben und auch raufschauen, abseits der Kamera, muss ich sagen. Also ich werbe die Leute ab vom Fotografieren.
Ja,
Weil ich selbst weiß, dass
das
ich
macht
da
Sinn,
sehr,
ja.
sehr übertreibe oft und viele Dinge dann nur im Nachhinein erlebe, wenn man die Kamera, die Fotos am Computer anschaut.
Ja, ist eigentlich,
Das ist eigentlich nicht gescheit.
na, ist eigentlich nicht gescheit. Cool. Dann sage ich einfach in dem Fall, ich glaube, wir haben wirklich einen guten Überblick von kleinen Kameras bis 39
Die
Meter
größten
und
Kameras, ja.
größte Kameras, was es gibt, gesehen. Cool, danke. Danke für die Einblicke. Wo können Leute Fotos von dir sehen?
Naja, auch zum Beispiel bei mir im Facebook, aber ich glaube, man wird viele, viele Bilder auch sehen, nicht nur von mir, sondern von anderen engagierten Amateurgruppen auf Fotoseiten, auch wiederum im Facebook, wo ganz viele Gruppen es gibt, die einfach sich austauschen, sich Tipps geben. Professionelle Fotos, da hast du und mich findet man bei der Europäischen Südsternwarte, bei der Europäischen Weltraumagentur ESA. Da haben wir Galerien, wo ganz spektakuläre Bilder sind, die wir produzieren. Also es gibt alles, vom Amateurfoto von mir bis zu den ganz professionellen. Die sind aber dann bei diesen Einrichtungen, Europäische Südsternwarte ESO oder Europäische Weltraumagentur ESA. Dort gibt es überall Galleries und so weiter, wo man Arbeiten von uns findet.
Passt. Perfekt. Dann würde ich das da im Podcast in der Episode verlinken und dann können die Leute mal sie in Guster holen, lange Zähne und dann rausgehen und
Genau.
fotografieren. Gut.
Aber wie gesagt, es gibt viele Selbsthilfegruppen, um das so zu nennen, die sich austauschen, wo man Tipps kriegt, wo man auch geschimpft wird. Das kennt jeder von den Fotokritikgruppen, die sind manchmal nicht so nett. Das gibt es auch für die Astrofotografie. Aber da wird vielen Anfängern sehr gut geholfen. Da gibt es auch gute Webseiten dazu.
Cool. Passt. Dann sage in dem Fall danke nochmal für die Zeit, danke für den Einblick in den Ausblick, in den weiten Ausblick. Und dann sage ich jetzt ganz hochoffiziell, danke für die Zuhörer zum Zuhören bei dieser Episode von der Bildbesprechung und bis zum nächsten Mal.
Hier ist Kaiser.